Hello, hello! Willkommen bei Business Blabla, dem Podcast für alle, die Business ehrlich, direkt und ohne Filter hören wollen. Wir sind Steffi Schmidt-Meister und Nancy Nielsen, Unternehmerinnen, langjährige Businessfreundinnen, deine Hosts von Business Blabla. Du hörst hier Business Talk, aber auch jede Menge private Einblicke und echte Geschichten aus unserem Leben. Ungefiltert und direkt. Und ja, wir piepsen nichts raus. Na super, das fängt ja gut an. Also, schnapp dir einen Kaffee, lehn dich zurück, wir legen los.
Herzlich willkommen zu Business Blabla, dem Podcast für alle, die Wachstum lieben und ihr Gewissen nicht auslagern. Heute fragen wir, Wachstum ohne Grenzen oder doch Verantwortung übernehmen? Wie viel Umsatz darf, kann und soll sein, ohne Umwelt, Menschen oder Selbstfürsorge zu verbrennen? Wann ist mehr Gewinn das richtige Ziel und wann ist genug klüger? Wir sprechen über klare Leitplanken im Alltag, faire Arbeitsbedingungen, saubere Lieferketten, ehrliches Marketing, respektvollen Umgang mit Kundinnen und Mitarbeitern, Haltung trifft Ehrgeiz. Mein Name ist Nancy Nielsen und an meiner Seite wie immer die bezaubernde Steffi Schmidt-Meister.
Hallo!
Steffi, ehrliche Wahl, die Skalierungsfee bietet dir 15% mehr Gewinn. Bedingung, überall Comic Sans Pop-Ups mit FOMO-Timer, also Fear of Missing Out-Timer. Nimmst du den Deal oder retten wir lieber die Welt und die Typografie?
Das hört sich echt lustig an, ne? Aber geht's nicht auch genau darum? Ich meine, wo fangen wir an, für Wachstum Abstriche zu machen? Weißt du, wie ich das meine?
Ja, das will ich ja von dir wissen. Nimmst du eine hässliche Schriftart und übergriffige Werbung in Kauf für mehr Wachstum?
Das ist ja so eine fiese Frage. Also erstmal, dass du sie Fee nennst, ist ja schon mal die erste Lüge. Das ist ja keine Fee, das ist ja der Teufel. Ich glaube eher nicht, nein. Und bei dir?
Ich glaube ja.
Ich glaube ja? Das glaube ich nicht.
Naja, also ganz einfach. Ich beschäftige mich ja jetzt gerade mit diesen Themen. Und es gibt gewisse, wie sagt man denn, Gestaltungsrichtlinien oder was jetzt eben gerade modern ist in dem Bereich, wie die Dinge zu funktionieren haben. Und die das machen, verdienen Geld. Und die es nicht machen, verdienen halt weniger oder kein Geld. Dann denkst du dir so, ja, okay, also dann mache ich halt mit. Inwieweit das jetzt unmoralisch ist oder... Also ich habe mich zum Beispiel, kann ich mal ein ganz klares Beispiel sagen, wo ich mir auch nicht eins bin, wo ich aber leider mich quasi beugen musste, ist Klarna.
Okay.
Also ich habe Klarna ganz, ganz lange abgelehnt als Zahlungsweise.
Aus welchen Gründen?
Im Onlineshop, weil ich der Meinung bin, dass die dafür sorgen, dass ganz viele Menschen extrem verschuldet sind und sie auch nicht gut mit den Menschen umgehen. Sondern das wirklich, ja, eine Maschine ist. Und wenn die einmal angeworfen ist, dann kannst du wirklich nur noch durch exakte so verhalten, wie die das wollen, die wieder zum Stoppen bringen. Also ich habe ein einziges Mal in meinem Leben eine Erfahrung mit Klarna gemacht, habe mit Klarna bezahlt und hatte zwei Bestellungen oder zwei und habe dummerweise beides zusammen überwiesen und hatte beide Nummern in den Text reingeschrieben. Und das ging dann bis zum Inkasso, weil denen ihr System das nicht verarbeiten konnte, dass ich das so überwiesen habe.
Also da sind die
fix. Meine Schuld. Ja, das war meine Schuld.
Also da sind die hart. Ah, ja, gut, okay.
Da sind die hart und fix und dann hat der zu mir, und dann war es so mühevoll, auch jemanden im Kundencenter zu kriegen. Und dann hat der gesagt, ja, so können Sie das auch nicht machen. Dass sie kriegen das zurück und sie müssen das nochmal einzeln überweisen. Natürlich inklusive der Inkassogebühren, obwohl sie das Geld die ganze Zeit hatten.
Also ja, ich verstehe ich voll. Ich glaube bei PayPal, also wir haben ja hier in der Schweiz kein PayPal, das heißt, du kannst es schon haben, aber es macht keinen Sinn, wir haben Twint hier. Aber ich weiß aus meinen alten PayPal-Zeiten, dass dir das sogar auch angeboten wird, dass dann da irgendwie steht, zahle in 30 Tagen oder sowas, ne? Das wird, glaube ich, bei PayPal mittlerweile auch angeboten. Oder du kannst, glaube ich, auch, ich sag mal, Ratenzahlung bei PayPal schon im Vorfeld, also intern für dich halt, das irgendwie regeln. Ja. Also das ist sicherlich was.
Also aufgrund der Nutzerzahlen von Klarna haben wir es da gemacht. Also mit dem letzten neuen Shopsystem haben wir es dann auch eingeführt, das anzubieten. Ich sage aber ganz ehrlich, ich bin erschrocken, wenn Leute eine Bestellung von 20 oder 40 Euro mit Klarna Slice-It bezahlen. Also ich kann genau sehen, mit was die bezahlen. Also die können ja mit Klarna Kreditkarte bezahlen, die können mit Klarna Rechnung bezahlen. Und Slices heißt, das wird aufgeteilt.
Aha, okay.
In mehrere Teile. Und dann denke ich mir, wenn ich mir einen Teil für 20 oder für 40 Euro nicht mit einem Mal bezahlen leisten kann,
ja,
sondern bereit bin dafür, Gebühren zu bezahlen, dass das in mehrere Teile geteilt wird, dann sollte ich es mir lieber nicht kaufen.
Ja, da hast du recht. So.
Und das ist eigentlich so ein Punkt, wo ich sage, wenn man es ganz genau nimmt, wenn ich ganz genau nach meinem moralischen Kompass gehe, dürfte ich das gar nicht anbieten.
Also ich stelle das nur mal so in den Raum. Ist das deine Verantwortung?
Das ist ja, wer dem Alkoholiker den Alkohol hinstellt, ist der verantwortlich oder der Alkoholiker, der schon süchtig ist? Man weiß es nicht.
Im Grunde bist du ja immer für dich verantwortlich. Ne? Also das ist glaube ich, sehr, also wo du gerade sagst, moralischer Kompass, ich verstehe das komplett. Allerdings habe ich auch, vielleicht beruhigt es dich so ein ganz bisschen, ich weiß gar nicht, wann ich das mal gesehen habe. Da ging es auch um diese Konsumschulden, sage ich mal.
Ja.
Das tatsächlich irgendwie, also da ging es, glaube ich, um Dispositionskredite, um also kurzfristig irgendwas, dein Auto geht kaputt oder so und du hast jetzt das Geld nicht parat und nimmst halt dann irgendwie den Dispo in Anspruch, bis du halt dein nächstes Gehalt bekommst. So, das ist ja so der Klassiker. Das ist irgendwie weit über 90%. Anstandslos, ohne Probleme, werden diese Sachen zurückgezahlt. Das ist ein ganz kleiner Prozentsatz, der tatsächlich, ich sag mal, ein Problem hat. Also es ist jetzt nicht so, ja, wie man vielleicht so meinen könnte, dass man jetzt sagt, oh, jeder, der das jetzt in Anspruch nimmt, ja, hat dann auch tatsächlich ein Problem hinterher. Die meisten zahlen tatsächlich ihre Sachen, also ohne weiteres auch zurück. Also so habe ich das da gehört. Schade, dass ich wusste nicht, dass wir jetzt auf das Thema gehen, sonst hätte ich vielleicht auch nochmal recherchiert, wo ich das gehört habe. Aber das ist noch gar nicht so lange her. Das fand ich ehrlich gesagt auch erstaunlich, auch aufgrund dessen eigentlich, dass auf TikTok gab es mal einen Trend, dass die, ich sag jetzt mal, die Jugendlichen damit geprahlt haben, wie viel Klarna-Schulden sie haben.
Ja,
und das ist ja eigentlich hat mich auch so erschrocken, Trend,
dass sehr, ja, sehr viele Menschen Konsumschulden haben.
Ja, das ist so. Also ich gehe jetzt mal noch weiter in meine berufliche Vergangenheit. Ich habe ja sehr lange auch im Insolvenzbereich gearbeitet, also für einen Insolvenzverwalter. Und Leute, die in die Privatinsolvenz gegangen sind, aber auch Firmeninsolvenzen, aber eben auch Privatinsolvenzen. Und da hast du tatsächlich, ich sag mal, wenn jemand privatinsolvent war, hast du wirklich jeden Online-Shop drin gehabt, den du dir nur vorstellen kannst, wo halt dann Schulden aufgehäuft wurden. Und da habe ich mich dann tatsächlich immer gefragt, warum dürfen die Leute eigentlich noch weiter bestellen? Also, und da ist vielleicht dann auch diese, wo du sagst, der moralische Kompass, der ist einfach nicht da. Es wird immer fleißig weiterbestellt, ne? Und wenn es da nicht mehr geht, dann geht's halt da und dann geht's halt da und dann geht's halt da. Und das hat mich damals auch tatsächlich, also ich finde das schon sehr erschreckend, ne? Und
deswegen, also ich würde sagen, es ist manchmal halt gar nicht so einfach. Und gerade im Online-Verkauf geht's ganz, ganz viel um Psychologie. Also gerade FOMO wird ja komplett genutzt mit diesem ganzen, ja, melde dich auf unserer Warteliste an und dann kriegst du besondere Goodies dazu und dann kriegst du hier noch einen Sonderrabatt und oder jetzt schnell kaufen, weil wir haben nur noch diese Lieferung und dann ist es erstmal weg und so weiter und so fort. Diese ganzen Verknappungsgeschichten, das ist ja, hängt ja alles mit psychologischen Strategien zu verkaufen.
Ja, gut.
Zusammen. Und sich dann da rauszunehmen und zu sagen, nee, mache ich nicht. Ich möchte ganz, ganz eine ganz weiße Weste haben. Es wird schwierig, weil dann machst du halt einfach nicht den Umsatz.
Das stimmt. Also zum Beispiel das, was du jetzt sagst, hat man ja auch bei Booking zum Beispiel oft. Ich glaube, die hatten Probleme damit gehabt, weil die haben ja oft so, dass du dir irgendwas anguckst. Was weiß ich, du willst jetzt nach München fahren, guckst dir ein Hotel an und dann steht da irgendwie, oh, nur noch 2 Zimmer in ihrer Kategorie zurzeit. Und es gucken sie auch noch 12 andere Leute das Zimmer an, so nach dem Motto. Und du denkst so, Und ich glaube, wenn du dafür so anfällig bist, mich schreckt das ja eher immer ab, weil ich immer denke, ja, genau, also so wird es sein. Ich glaube, die haben damals auch wirklich auch Probleme bekommen mit solchen Sachen, weil sie auch oft nicht stimmen. Also ob das jetzt direkt bei Booking war, will ich jetzt nicht sagen, aber dieses, das ist genauso wie wenn du irgendwas in den Einkaufskorb irgendwo legst und dann steht da irgendwie so, da haben wir jetzt auch nur noch 5 oder 3 oder was weiß ich, keine Ahnung.
Genau.
Ja, ich glaube, wenn man da völlig, ich sag mal, unbeleckt ist, dann triggert einen das wahrscheinlich noch.
Der Warenkorb wird nicht reserviert, der verfällt. Bestellen Sie jetzt.
Ja, also wenn da schon so ein Timer angeht, so Ihre, also ich kann das noch verstehen, genau. So bei Konzerttickets oder so ist das oft so, ne, dass wenn du irgendwas für eine Veranstaltung bestellst, ihre Tickets sind jetzt für 30 Minuten reserviert oder sowas, kann ich im Grunde auch so ein bisschen verstehen, weil die wollen natürlich auch verkaufen. Aber bei mir ist das dann tatsächlich so, wenn ich das dann schon lese und es ist eine halbe Stunde, dann denke ich mir, okay, aber bei der Viertelstunde, da ist bei mir dann schon das, dass ich dann so denke, so Viertelstunde, jetzt muss ich aber auch zack, zack und will ich das nicht. Und manchmal entscheide ich mich dann tatsächlich auch echt noch dagegen, weil ich diesen Druck nicht mag. Ich mag dieses, also wenn es dann irgendwie auch sinnlos ist, ne? Gerade auch, wenn also du sagst, wenn du zum Beispiel auch sagst, im Bereich von Online-Produkten oder sowas, ist natürlich auch total bescheuert, wenn da irgendwie steht, wir haben jetzt hier nur noch 5 Kurse oder sowas. Ich meine, das ist ein Online-Produkt. Das kannst du, also wem willst du das denn erzählen? Also das ist dann tatsächlich etwas, finde ich, was auch tatsächlich auch verboten gehört, sowas zu machen, ne? Weil es einfach
aber
nicht
stimmt. Aber die machen das ja dann, was weiß ich, wenn du heute noch bestellst, dann kriegst du 30% Rabatt und noch das Dingsbums obendrauf und nur einmal. Also jetzt hatte ich auch wieder, ich veröffentliche meine Q4-Strategie nur ein einziges Mal, greif jetzt zu. Also und denkst, ja genau, und du hast alles auf YouTube veröffentlicht. Natürlich, dann musst du dann halt mehr arbeiten und dir das alles einzeln zusammenfriemeln, aber im Grunde kannst du es auch dir herleiten.
Wobei, ich sag mal, für unsere Warteliste damals für die Masterclass haben wir ja auch gesagt, hey, wenn du halt innerhalb, der Warteliste buchst, dann bekommst du halt auch einen Wartelistenrabatt. Und das finde ich auch in Ordnung. Also, ne, dass man da halt auch belohnt wird dafür, finde ich völlig in Ordnung, dass der Preis nachher halt ein anderer
ja
ist.
Als Verkäufer einfach auch planbarer, was dann passiert.
Genau, ja. Genau.
Ja, es ist, wie gesagt, also ich glaube, wir sind uns einig, moralische Flexibilität ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber so ein bisschen Verkaufstrieb muss man haben, muss man wollen, muss man akzeptieren, so dass man auch ein bisschen mit der Psychologie des Menschen schon agiert, aber vielleicht eben nicht um jeden Preis und nicht über jede Grenze hinaus. Mhm. Ich habe durch Zufall in einer E-Mail, einem E-Mail-Newsletter, eine tolle Grafik gefunden über die reichsten Menschen der Welt. Also das fand ich schon mal total schön. Da steht drüber, die reichsten Menschen der Welt. Die Grafik stammt original aus der FAZ Pro Digitalwirtschaft Briefing. Und die Quelle ist wohl Bloomberg 2025. So, dann habe ich jetzt erstmal der Sache Genüge getan. Ich lese mal vor, wer da drauf steht. Elon Musk ist der Reichste mit 429 Milliarden. Also Tesla, XIA, SpaceX. Mhm. Der zweite ist Larry Ellison. Weißt du, wo der hingehört?
Weil ich gerade, nee, ich kann den nicht einordnen.
Der ist gerade erst hochgeschossen. Der hat dieses Jahr sein Vermögen quasi verdoppelt. Das ist der Chef von Oracle. Der dritte ist jetzt Mark Zuckerberg mit Meta. Der vierte ist Jeff Bezos mit Amazon, noch bei 253 Milliarden. Dann kommt Larry Page von Google mit 220 Milliarden. Sergey Brin, Google, 205 Milliarden. Steve Ballmer, Microsoft, 177 Milliarden. Bernard Arnault, LVMH, da weiß ich nicht, was es ist, 167 Milliarden. Jensen Huang von Nvidia, 155 Milliarden. Und zum Schluss Michael Dell von Dell mit 151 Milliarden. So.
Wie fühlt sich der Herr Dell jetzt? Ich frage mich gerade, wie sich der Herr Dell jetzt fühlt.
So, weil er der Letzte ist?
Ja.
Ah ja.
Sag mal jetzt mal ohne Witz, aber glaubst du, dass der sich so denkt, so?
Ich gehöre zu den reichsten 10 oder scheiße, ich bin der Letzte in der Liste.
Ja, genau das.
Das kann ich nicht beurteilen.
Ich glaube, der denkt sich so, nächstes Jahr stehe ich aber hier mindestens auf 3. Ja, was hältst du denn davon, dass jemand so viele Milliarden...
Erstmal will ich dir fragen, was fällt denn dir auf?
Das sind nur Männer.
Richtig. Schön, dass da drüber steht, die reichsten Menschen der Welt. Man hätte auch einfach schreiben können, die reichsten Männer der Welt.
Ja, aber Männer sind ja auch Menschen, also von da ab haben sie ja recht.
Ja, schon, aber ne, es impliziert irgendwie, dass Frauen dabei sein könnten. Aber ist natürlich nicht. Also ich weiß nicht, gut, es kann natürlich sein, dass sie jetzt hier irgendwo einen Cut gemacht haben und die eigentliche Grafik vielleicht länger ist und auf Platz 39 irgendwann mal eine Frau kommt.
Wer würde dir denn einfallen? Also als Frau, wer würde denn in Frage kommen?
Warte mal, es gibt tatsächlich eine Frau. Könnte das ja mal googeln. Fast Check. Und währenddessen kannst du mal sagen, was du davon hältst.
Dass jemand so viel Geld besitzt?
Ja, zumal wir ja die Geschäftsmodelle, jetzt wenn wir mal kurz drüber nachdenken, für was ist denn Elon Musk so bekannt an Werten, Haltung und so weiter? Für was ist denn Mark Zuckerberg bekannt? An was erinnern wir uns bei Jeff Bezos, was der so schönes gerade auch erst gemacht hat? Und so, und gut, also Larry Page und Sergey Brin, da habe ich jetzt erstmal nicht ganz so viel krasse Sachen im Kopf, aber ja, also beschränken wir uns mal auf die ersten 4 und überlegen mal, für was wir die so richtig gut finden. Ach, übrigens, Larry Ellison ist ein guter Freund von Donald Trump und unterstützt ihn auch im Wahlkampf. Nur mal so.
Ja, ja gut, Mark Zuckerberg auch, geil.
Ja, na, wer nicht? Also die ersten 4, also nee, bis Google, nee, bis Microsoft, die saßen ja jetzt alle bei ihm am Tisch. Der hat doch letztens ein Dinner gemacht mit den Tech Pros und dann haben sie doch rundherum einfach alle mal durch die Bank ihm die Backen voll geschleimt, dass sie so dankbar sind, dass er der Präsident ist und was er tolles, also was er für ein Macher ist und mega und dass sie so dankbar sind, dass sie jetzt am Tisch sitzen. Und ganz ehrlich, am meisten war ich enttäuscht von Bill Gates, weil ich dachte, der Mann hat jetzt echt nichts mehr zu verlieren, der muss nichts mehr, der will nichts mehr, der hat eigentlich sein ganzes Geld in eine Stiftung gegeben und setzt sich dahin und schleimt den voll. Also wirklich. Einfach nur traurig.
Ja. Wie war jetzt deine Frage?
Was du davon hältst, dass einzelne Menschen so viel Geld haben?
Im Grunde genommen, seit sie mich das vor ein paar Jahren noch gefragt, da hätte ich gesagt, naja gut, das kann ja jeder. Jeder ist ja seines Glückes Schmied. Wenn man mal diese Story irgendwie erzählt, jemand gründet in seiner Garage, diese typische Garage, in der sie alle gegründet haben, ein Unternehmen und baut das auf, habe ich davor allerhöchsten Respekt. Das ist mal das Erste. Eine Vision zu haben und daraus sowas zu entwickeln, habe ich mega Respekt vor. Allerdings bedeutet natürlich, so viel Geld zu haben. Ich meine, das haben die ja nicht auf dem Konto, das wissen wir ja alle, sondern das sind ja Bewertungen, ne? Das sind, keine Ahnung. Also so viel Geld zu haben bedeutet in meinen Augen sehr viel Macht zu haben. Sehr viel Macht zu haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was das wieder so ein bisschen zum Problem macht. Wie gesagt, ich tue mich damit tatsächlich schwer, jemanden unternehmerischen Erfolg absprechen zu wollen und unternehmerisches Denken absprechen zu wollen. Im Grunde genommen kannst du ja sagen, ja, kannst du ja auch machen, weißt du? Kannst dich ja auch hinsetzen und irgendwas entwickeln und ich weiß nicht was. Und allerdings nimmt das ja solche Dimensionen an, die wir uns ja gar nicht mehr vorstellen können. Und wie gesagt, also dieses so viel Geld zu haben, also in einzelne Personen, die so viel Geld haben, die werden halt auch, wenn sie jetzt zum Beispiel nicht das, wie soll ich denn das sagen, ohne mich da jetzt in die Nesseln zu setzen, also die können halt wahnsinnig gefährlich werden.
Ja, da setzt du dich nicht in die Nesseln, das ist so. Also in meinen Augen entwickeln sie Allmachtsfantasien und ich bin tatsächlich komplett dagegen. Also ich bin schon für viel unternehmerische Freiheit, aber ich bin komplett dagegen, dass so ein Riesenvermögen in den Händen einzelner Personen existiert, weil das ist einfach, das ist eine, und das merkt man ja, sie fangen an, die Geschicke der Welt zu lenken. Das ist ja nicht umsonst, dass die in Amerika das System Trump stützen, weil sie ein bestimmtes Weltbild haben. Elon Musk mischt sich bis in den deutschen Wahlkampf ein, weil sie natürlich der Meinung sind, dass sie von autokratischen Systemen eigentlich viel mehr haben, weil sie da viel mehr Freiheit bekommen, weil sie diesen Autokraten natürlich die, wie sagt man, die Macht auch sichern, weil sie natürlich uns ja letztendlich mit ihren ganzen tollen Entwicklungen auch kontrollieren. Und das, finde ich, ist halt auch die Grenze dieses, es ist total geil, dass sie mal was Schönes entwickelt haben, aber es ist ja mittlerweile pervertiert. Also Mark Zuckerberg weiß ganz genau, welche psychischen Konsequenzen sein ganzes Social Media hat. Und das wird, also da habe ich auch immer einen Bericht drüber gehört, im Silicon Valley sitzt keiner mehr und überlegt, was er für eine geile Software entwickeln könnte. Da sitzen Psychologen und überlegen, welches Konzept am abhängigsten macht.
Ja, und wenn ich da mal ganz kurz reingerätschen darf, was mich tatsächlich sehr oder was uns alle mal zum Nachdenken bringen sollte, ist, dass es wohl so sein soll, dass keiner von diesen Menschen ihre eigenen Kinder mit ihren eigenen Produkten vorzeitig in Berührung bringen. Das heißt, dass es ist im Silicon Valley wohl, Möglichkeiten gibt, die Kinder in Schulen und Kindergärten zu geben, die völlig frei von Technik sind. Mhm. Also die eher ein Waldorf-Prinzip oder sowas. Also ob das jetzt das Waldorf-Prinzip ist, weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich irgendwas Eigenes, Erfundenes sein. Keine Ahnung. Aber das sind halt so Sachen, die müssen einem tatsächlich...
Verstehe, was du meinst.
Ja, also es muss einem tatsächlich zu denken geben, dass auch ein, ich glaube, Steve Jobs hat damals gesagt, dass seine Kinder weder ein iPhone noch ein iPad haben. Und auch das wird seinen Grund haben. Also die Leute sind ja nicht dumm. Und das, was du sagst, diese Abhängigkeiten, die da so entstehen, ne? Dieses, wie soll ich das sagen? Also das ist ja teilweise, findet ja auch so eine Betäubung dadurch statt, ne? Dieses, du verlierst dich da in irgendeine Welt, sei es, ich sag mal, Social Media, sei es irgendwelche Spiele, die dafür entwickelt werden, dass du da stundenlang vorsitzt, irgendwelche Belohnungssysteme wieder zu es irgendwie aktiviert zu werden. Ich glaube, wenn man sich damit näher beschäftigt, dann läuft es einem vielleicht auch kalt den Rücken runter.
Nicht nur vielleicht, also ganz sicher.
Mhm.
Ganz sicher. Und es sind einfach Mittel, wenn man die alle zusammenfasst. Durch Amazon können alle deine Käufe bewertet werden. Du kannst als Person, also es entstehen ja Massendaten über dich oder über die gesamte Bevölkerung, die genau sagen, was hast du für Vorlieben, was hast du für Interessen und so weiter. Google sammelt alle Daten über dich und Meta spielt dir alles zu, was du wissen sollst, was die
politischen
Systeme, zum Beispiel in den USA ist das ja so, was die möchten, was du zu wissen hast, das wird entsprechend ausgespielt und damit sind es Massensteuerungssysteme.
Mhm.
Und das ist halt wirklich gruselig und das muss man halt einfach sich immer mal wieder vor Augen führen. Wir haben keine Chance, also ich möchte da jetzt auch keinen Dystop sein oder ein Ablehner von allem. Ich nutze das alles trotzdem, aber man sollte sich eben bewusst sein und versuchen, im Rahmen seiner Möglichkeiten das zu berücksichtigen und vielleicht nicht alle Daten rauszugeben, soweit man es noch kann. Wobei ich glaube, dass wir erschrocken wären, wenn wir wüssten, was die alles für genau über uns sagen können. Und einfach immer wieder abwägen, wo machen wir das Spiel mit und wo nicht. In der Zwischenzeit habe ich jetzt mal die reichsten Frauen gegoogelt. So, die erste reichste Frau ist auf der Gesamtliste, stand 2024, auf Platz 15, immerhin. Und das ist Françoise Bettencourt-Meyers. Und die kommt aus Frankreich tatsächlich, also ist sogar eine Europäerin, und hat nur 99,5 Milliarden US-Dollar. Also die liegt nochmal 50 Milliarden US-Dollar unter Michael Dell und ist die Erbin von L'Oreal. Danach kommt Alice Walton, die liegt schon nur noch auf Platz 21 insgesamt. Die ist die Erbin von Walmart.
Mhm.
Und die anderen kennten man, glaube ich, doch. Jacqueline Mars ist auf Gesamtplatz 35. Die ist die Erbin von Mars Incorporated. Ich nehme an, das ist hier der Süßigkeiten-Dings.
Die machen ja sehr viel.
Ich fand nämlich das noch ganz interessant. Mackenzie Scott, kennst du den Namen?
Mackenzie kenne ich, ja.
Die Ex-Frau von Jeff Bezos, die ist auf Platz 43 der reichsten Frauen mit Amazon. Und dann ist aber eigentlich, sag ich mal, BMW haben wir noch, das ist die Frau Klatten, ist das,
genau. Ja, Susanne Klatten.
Susanne Klatten liegt bei den Frauen auf Platz 11.
Die haben sie mal
versucht. Insgesamt auf Platz 71, immerhin, und ist meine Deutsche.
Die haben sie, glaube ich, mal ganz übel versucht zu erpressen. Da gibt es auch einen sehr guten Film drüber.
Ja, genau.
Mhm.
Und dann kommt wieder auf Platz 118, die 17. bei den Frauen, Beate Heister. Die ist Aldi-Erbin.
Mhm.
Genau. So, dann lassen wir es mal gut sein hier. Aber finde ich ja mal ganz spannend. Also die Frauen holen zumindest auf. Aber was in meinen Augen natürlich trotzdem, dass man sieht, ist, es sind Erbinnen. Es sind keine Gründerinnen. Erbe oder Heirat. Das sagt auch ganz viel aus, während die Männer, die hier auf Top 10 stehen, nicht geerbt und nicht geheiratet haben, um dieses Vermögen zusammenzukriegen. Gut, aber jetzt wollen wir mal von den reichsten Leuten der Welt weggehen und wollen mal ein bisschen auf unsere Themen zu diesem Globalthema Wachstum ohne Grenzen kommen. Mhm. Moment, jetzt habe ich mich mit meinem Zettel hier verheddert. Ja, und ich habe mir mal so ein paar Ober- oder wie sag mal Unterkategorien mal überlegt, die wir mal besprechen sollten. Und ein Punkt ist zum Beispiel die Langfristigkeit versus der Kurzfristigkeit von Umsatzwachstum und Gewinnen. Wie stehst du dazu? Also wie, wenn du jetzt, ist es dir wichtig, dass wenn du was aufbaust, da halt langfristig ein gutes Konzept draus wird, eine stabile Firma draus wird? Also man kann das ja auch theoretisch machen, wenn du jetzt die Chance hättest, eine Million zu investieren. Was wäre dir jetzt wichtiger, kurzfristig halt einen hohen Gewinn mitzunehmen oder langfristig was aufzubauen, wo du sagst, doch, das hat auch Stabilität, vielleicht sogar über mich
hinaus. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, also das denke ich auf jeden Fall, dass das eigentlich die klügere Entscheidung ist, dass du dir langfristig was aufbaust, dass du vielleicht nicht so schnell wächst, aufgrund dessen, dass du halt auch vielleicht vorsichtiger investierst, dass du dass du halt klügere Entscheidungen, die sich aber langfristig dann auf dein Unternehmen positiv auswirken. Ne? Also dieses schnell Geld verdienen, glaube ich, funktioniert tatsächlich nicht wahnsinnig gut auf lange Sicht. Also dieses, das wird ja auch oft so suggeriert, so dieses, wir bauen uns jetzt hier ein Online, ich kann dieses Wort auch schon langsam auch schon nicht mehr hören, sage ich dir ganz ehrlich, wir bauen uns jetzt ein Online-Business auf und du bist in 3 Monaten irgendwie fünfstellig oder sowas. Also das wird ja oft suggeriert, klappt vielleicht sogar bei der einen oder anderen, aber halt nicht für alle, ne? Und ich glaube, das sollte nicht unbedingt das Ziel sein. Also wenn das dein Ziel ist, dann ist es halt schwierig.
Naja, dann musst du halt, glaube ich, über gewisse Grenzen halt gehen. Dann ist es halt, wie aggressiv gehst du in die Werbung? Wie sehr nutzt du diese ganzen psychologischen Tricks? Wie trittst du auf? Also in der Regel sind das ja dann auch immer die sich dann extrem erfolgreich verkaufen, die sich dann mit ihrer Rolex vom Porsche stellen und sagen, so, das kannst du auch haben. Und
ja,
also auch das, was du anbietest, entscheidet ja darüber, ob du fünfstellig wächst. Und in der Regel wachsen ja die den anderen erklären, wie sie selber wachsen. Richtig. Die wachsen am schnellsten, im Gegensatz zu denen, die tatsächlich eine direkte 1:1 Leistung anbieten. Die müssen in der Regel ganz schön knapsen. Und die, die das dann irgendwann merken, dass sie da 1:1 eigentlich, da haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, da nicht so richtig weiterkommen und nicht so richtig wachsen, die fangen dann an, den anderen zu erklären, ah, jetzt erkläre ich dir mal, wie du richtig wächst. Und ja, mit der Not der anderen, ja, verdienen die dann tatsächlich richtig Kohle.
Genau. Und das, was du jetzt eben gerade gesagt hast, zum Beispiel das mit dem Porsche und der Rolex, das sind natürlich, ich sag mal, Sachen, die bei Männern unheimlich gut funktionieren. Bei Frauen sind es teilweise ganz andere Sachen. Und da wird es richtig fies, ne? So.
Ich muss mich mal ein bisschen entschuldigen. Ich bin ein bisschen krank. Wenn ich hier immer mal ein bisschen schniefen
muss. Es wird keiner hören. Deswegen brauchst du dich, glaube ich, gar nicht zu entschuldigen. Es sei denn, du schneuzt jetzt aktuell ins Mikro. Dann natürlich.
Ja, Absicht.
Es ist Absicht.
Ich möchte bitte
ein Gefühl von Arm. Du möchtest bitte auf den Arm, ich weiß schon, ja. Ja, also das finde ich, wo es bei Frauen teilweise dann in eine ganz fiese Richtung geht, dann ist es dann so dieses, willst du mehr Zeit für deine Kinder haben? Ja. Dieses wirklich, dieses Suggerieren, dieses, du bist eigentlich eine schlechte Mutter, weil du schiebst deine Kinder immer ab, du machst dies, du machst das, aber wenn du das und das machst, dann hast du Zeit für deine Kinder, hast du Geld für deine Kinder, hast du dies für deine Kinder. Und das ist in gewisser Weise, ist das ja auch ein Argument, sich vielleicht ein Unternehmen oder eine Selbstständigkeit aufzubauen. Aber das dann so hinzustellen, als wenn jetzt jede normal arbeitende Frau irgendwie eine Rabenmutter ist, finde ich dann auch schwierig. Ne?
Das ist ja nicht mal so von klar erkennbar, sondern das läuft ja eigentlich ganz fies als psychologischer Subtext.
Total.
Du triggerst das ja, total, ohne dass das dasteht.
Weil eine Mutter ja sowieso schon immer, ich sag mal, die meisten haben immer mal ein schlechtes Gewissen, ne? Weil gerade wenn du irgendwie arbeitest oder so und wenn dir dann noch sowas implementiert wird, irgendwie so, ich kann jetzt hier mit meinen Kindern, ich weiß nicht, keine Ahnung, dies oder das machen, dann finde ich, wird es dann teilweise auch schwierig, wenn es dann in so eine Richtung geht. Und das sind teilweise Sachen, die dann bei Frauen unheimlich gut funktionieren. Und bei Männern funktioniert halt nach wie vor wahrscheinlich immer noch der Porsche. Und finde ich auch. Also wenn man sich das dann so von außen anguckt und da selber nicht drauf anspringt, dann ist es ja einfach nur lächerlich. Weißt du, was ich meine? Also ich finde es ja auch so, wenn du es von außen siehst und es aber nicht, dich aber nicht anspricht, dann denkst du dir so, wie doof kann man sein? So, also, aber. Ja,
du lässt halt die eine Falle aus und tappst.
Du tappst halt in die andere. So, genau. Ja. Wo jemand anders dann sagt so, wieso springt sie darauf an? Keine Ahnung.
Du springst halt drauf an, wie hier, kleines Mini-Programm für 20 Euro. Da bist du halt sofort dabei.
Leider, aber. Ich habe da so einen Trick entwickelt. Ich habe mir so eine Sperre tatsächlich eingebaut. Also ich kaufe nichts mehr spontan. Weil ich bin wirklich jemand, wenn irgendwie etwas unter 100 Euro oder Franken kostet, dann bin ich ganz schnell dabei. Ganz schnell. Und habe dann noch oft so Sachen, wo ich dann her so denke, so, kennst du das, dass du so denkst, ach, den Pulli habe ich schon? Irgendwie so, also ich habe schon.
Mit so Weihnachtsdeko ist mir das schon ein paar Mal passiert, weil du die ja immer im Keller räumst und dann das
nochmal
weißt.
Dann denkst
und
dann du
die so, räumst du die von diesem Jahr weg und machst den Karton auf und denkst so, oh,
haben wir schon.
Ja schon mal.
Na gut, haben wir zwei jetzt. Ja, und das ist mit diesen Minikursen, finde ich das so, dass dieses Fiese, ne? Also, weil es sind ja diese No-Brainer. Ich sag mal ganz ehrlich, wenn was 7 Euro kostet, selbst wenn du das nicht brauchst in dem Sinne oder die auch nie anguckst, du hast ja in dem Sinne ja nichts verloren oder keinen wahnsinnig großen Verlust gemacht, diese 7 Euro ausgegeben zu haben. Aber ganz ehrlich, also ich hinterfrage solche Sachen jetzt tatsächlich, weil ich bin wirklich die Queen of Mini-Produkte.
Ja, aber das ist es halt. Also ich meine, 10 mal 7 Euro sind halt auch wieder ein ordentliches Geld.
Also rechnest du jetzt lieber nicht mal live im Podcast, ne?
Doch, ist schon eine Handtasche. Und aber im Prinzip hast du jetzt auch gerade noch mal ein sehr schönes psychologisches Prinzip aufgedeckt.
Welches? Nämlich
diesen No-Brainer. Naja, dieses so, sind ja nur 7 Euro. Ach, selbst wenn ich es nicht mache, ist ja nicht so schlimm. Ja, aber der andere hat halt wieder 7 Euro verdient. Genau das sind ja diese Tricks, die da angewendet werden, um halt Geld zu verdienen. Und wir können uns halt überlegen, ob das jetzt ja, Wachstum um jeden Preis ist oder ob das halt einfach nur eine vernünftige Strategie ist, um zu wachsen.
Ich finde, das ist eine ganz vernünftige Strategie, um zu wachsen. Also es ist einfach so, ich sage mal, diese 7 Euro oder dieses 7 Euro Produkt ist ja der Einstieg. Oftmals werden ja auch Freebies in 7 Euro Produkte oder 9 Euro Produkte verwandelt, einfach damit du da ein bisschen mehr Commitment hinter hast, ne?
Ja.
Dass jemand hat ja schon mal bei dir Geld ausgegeben, also ist ja schon Kunde. Das ist er, wenn er sich ein Freebie runterlädt, ja in dem Sinne nicht, ne? Dann interessiert er sich für etwas, aber in dem Sinne, wo er einmal dir Geld dafür gibt, ist er ja Kunde. Ob das jetzt 7 Euro oder 70 Euro oder 7.000 Euro sind, spielt keine Rolle. Er ist Kunde. Und das ist halt der Einstieg in die ganze Sache. Das ist im Grunde, ist das für in meinen Augen auch nichts Schlechtes. Es ist halt, manchmal ist es so, was wird denn da verkauft? Das muss man sich vielleicht mal anschauen. Ne? Also oftmals werden ja wirklich dann auch so Wünsche geweckt, die auch völlig unrealistisch irgendwie sind für die meisten zu erreichen. Also oftmals wird ja auch mit Testimonials geworben, die Sachen erreicht haben mit diesem Coach zum Beispiel. Die mögen sogar noch stimmen, aber die sind halt Ausnahmen. Und das wird halt nicht gesagt. Das wird nicht gesagt, dass dieser Mensch, der das jetzt gerade erreicht hat, dass der ja auch schon, Voraussetzungen hatte, die andere Leute halt nicht haben. Ne? Und ich finde es dann schwierig, das nicht transparent zu machen. Ich finde es okay, so ein Testimonial zu haben, aber dann vielleicht auch zu sagen, hey, aber ich sag's dir auch, also das ist jetzt nicht die Regel vielleicht. Ne? Also auch diese Erwartungen, die dann geschürt werden, da muss man sich nachher auch nicht wundern, wenn die Leute dann irgendwann sagen, so hey, das sind alles Menschen, die mich über den Tisch ziehen oder sowas. Ne? Also das haben wir zu Corona-Zeiten häufig erlebt, dass da tatsächlich so viel Geld für irgendwelche Kurse ausgegeben wurde, die ihr Geld tatsächlich auch nicht wert waren, ne? Die aber so gut verkauft wurden, dass da so viel Geld mitgemacht wurde, dass man ja gedacht hat, das sind Gelddruckmaschinen plötzlich eröffnet worden. Ja.
Ist auch so. Und das ist auch ein Stück weit so geblieben. Ich habe zwei Punkte. Also ich wollte nochmal anfügen zu der Geschichte mit den Müttern. Jetzt habe ich wieder nach oben geguckt. Wieder zu dem unsichtbaren WLAN-Kabel. Zum schlechten Internet habe ich geguckt. Zu den Müttern, die da quasi psychologisch in die Zange genommen werden. Da hatte ich letztens auch einen kleinen Podcast dazu gehört, eine Folge, und da hat sich auch eine berechtigt aufgeregt, dass halt immer suggeriert wird, man könnte doch auch alles in der 3-Tage-Woche erledigen und dabei locker noch 5-stellig verdienen, wenn man es nur richtig angeht und das richtige System hat. Und eben hat er immer auch gesagt, dass das Quatsch ist. Das geht halt nicht für alle. Und gerade wenn man ein Unternehmen aufbaut, dann ist das halt am Anfang viel. Und man auch schon gar kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man dann zwischendrin eben auch mal sagen muss, nee, Kind, du musst dich jetzt mal hier 10 Minuten alleine beschäftigen oder mal eine Stunde. Und der Papa geht dann nachher mal mit dir auf den Spielplatz. Oder wie auch immer. Das war das eine. Und das andere ist, ich möchte noch mal kurz zu dieser Langfristigkeit versus kurzfristiger Gewinn zurück. Ich finde, das Thema zielt nicht nur auf unsere Investments ab, also indirekt schon, aber sondern auch so, wie setze ich eine Firma auf? Also es ist ja jetzt, also was jetzt ja wahnsinnig gehypt wird, sind ja diese Startups. Und ich glaube, da habe ich meine Meinung auch schon ab und zu mal im Podcast kundgetan, dass ich das halt schwierig finde, Firmen nur aufzusetzen, also nur zu überlegen, okay, was ist eine geile Idee, die dann so hochzuziehen, dass irgendwie was dasteht, was man bewerten kann und es dann zu verkaufen. Weil das ist für mich halt nicht nachhaltig, nicht langfristig, nichts.
Es sei denn, finde ich, dass du dahinter noch was hast, was du dann, ich sag mal, wenn dein Ziel ist zum Beispiel, etwas zu erwirtschaften, also etwas zu verkaufen, etwas aufzubauen, es dann zu verkaufen, um mit diesem Geld wieder etwas Größeres zu machen, finde ich es legitim. Finde ich es vollkommen legitim. Also
was Größeres wie die Weltherrschaft oder? Ja.
Hast mich jetzt erwischt.
Weil tatsächlich, das muss ich ehrlich sagen, da würde ich dir nicht zustimmen, da sind wir nicht einer Meinung. Aber gut, das ist jetzt mein persönlicher moralischer Kompass, dass ich denke, in dem Moment, wo wir eine Firma mit Mitarbeitern erschaffen, haben wir auch Verantwortung. Und wir erschaffen da ein System mit Menschen, die das ja auch alle tragen, diesen Umsatz, diesen Gewinn, diese Produkte, diese Idee von diesem Unternehmen. Und dann wird das ja übelst gehypt mit New Work und was da alles geboten wird. So. Und der Gründer hat aber eigentlich die ganze Zeit nur in meinen Augen das, die Idee, ist mir eigentlich scheißegal, um was es hier geht. Hauptsache, ich gehe hier in 5 Jahren mit 10 Millionen nach Hause.
Nee, ich glaube, das ist zu schwarz.
Lass uns das mal jetzt hier nach oben ziehen.
Nein.
Und dann das Nächste.
Nee, ich glaube so, so würde ich es mir tatsächlich nicht vorstellen. Also du hast natürlich eine Verantwortung. Und natürlich, sage ich mal.
Aber in dem Moment, wo du das verkaufst, bist du raus aus der Verantwortung. Und da kannst du noch so sehr erzählen, ah ja, wir haben mit den zukünftigen Käufern gesprochen, dass hier alles sozialverträglich abläuft und dass es alles so bleibt, wie es ist. Darauf hast du keinen Einfluss mehr. Du nimmst billigend in Kauf, dass diese gesamte Firma oder zumindest, dass die Menschen den Preis dafür bezahlen, dass du schön mit deinen 10 Millionen rausmarschiert bist. Ich bin jetzt mal absolut provokativ,
ist mir bewusst. Also ja, ist mir zu schwarz-weiß. Also da würde ich, das würde ich tatsächlich echt nicht so sehen. Also mag sein, dass das bei einigen so ist. Aber wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass man eine andere Vision noch hat oder da noch mehr hinter ist. Ja, ich meine, soll ich jetzt die Stiftungsnummer auspacken? Weiß ich auch nicht, ist mir jetzt auch zu platt. Weißt du, dass ich jetzt so sage...
Habe ich jetzt auch letztens was ganz Spannendes gehört.
Nein, jetzt lass mich mal ganz kurz. Ja, dass ich jetzt irgendwie so sage, so ja, was weiß ich, was du jetzt sagst, sagen wir jetzt mal die 10 Millionen oder so, ja?
Ja.
Die sind jetzt irgendwie da. Und dann ist es jetzt vielleicht mein Antrieb mit diesen 10 Millionen, etwas zu verändern, also etwas in dieser Welt zu verändern, dann finde ich es total legitim. Ich finde jetzt nur, man muss jetzt nicht unbedingt immer diese Stiftungsnummer auspacken, also dass man jetzt immer dieses, ich rette jetzt die Welt. Also ich finde trotzdem, dass man, egal für was man sich entscheidet, ich finde, dass man auch ein Unternehmen verkaufen darf, also oder Anteile verkaufen darf oder, also ich schließt sich für mich tatsächlich nicht aus. Man muss natürlich, ich weiß, jetzt kommst du wieder mit irgendwas. Also man muss natürlich vielleicht gucken, ja, an wen verkaufst du in dem Moment, wo du es verkaufst, hast du ja keinen Einfluss mehr darauf, dass derjenige das vielleicht ein Jahr später an eine Heuschrecke verkauft oder sowas. Irgendwie ist das alles bewusst, was du jetzt sagst oder so. Aber trotzdem würde ich das tatsächlich für mich niemals ausschließen, dass ich sagen würde, ich würde das auch irgendwann verkaufen wollen, vielleicht. Vielleicht auch aus Altersgründen, was weiß denn ich? Also keine Ahnung, oder vielleicht fällt mir auch nichts mehr ein. Oder vielleicht bin ich ja so gut, ja, dass ich sage, ich verkaufe es gar nicht, sondern ich gebe Anteile an meine Mitarbeiter. Wenn du jetzt auf die Schiene gehst, dass du sagst, du hast Verantwortung für deine Mitarbeiter. Wenn du jetzt sagst, ist das vielleicht ja auch eine Möglichkeit zu sagen, hey, also jeder, der jetzt hier bleiben will und das weitermachen will, der hat jetzt hier die Möglichkeit. Ist vielleicht auch eine Idee, die mir jetzt gerade so gekommen ist. Ob das jemals gemacht wird oder gemacht wurde, weiß ich nicht. Ich weiß zum Beispiel, damals gab es einen riesen Shitstorm, als Ankerkraut an Nestle verkauft hat. Wo ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich sag's dir, also dieses... Mir ist das auch manchmal so ein bisschen so dieses, dann geht's wieder so, oh, kann man an Nestle verkaufen, ja? Dieses, sie haben es mal begründet, warum sie es gemacht haben. Und ich weiß ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich es alles immer gut finde oder so, aber dieses Aufregen im Internet, ja, über Dinge, die ich im Grunde, es tut sich ja nichts. Es wird ja weiterverkauft. Weißt du, was ich meine? Das ist so dieses, wir regen uns über irgendwas auf und machen das aber nur, um uns aufzuregen, damit sich andere wieder aufregen. Wir teilen das, wir finden das alles immer so unmoralisch und regen uns über irgendwas auf und im Grunde genommen ändert sich aber gar nichts. Wir ändern nichts. Wir machen genauso weiter wie vorher. Das war's.
Eine schwere Stimme. Ich gebe dir aber recht. Ich gebe dir recht, dass die Empörungswelle natürlich im Internet sinnfrei ist.
Richtig.
Ich kaufe seitdem keine Ankerkraut-Gewürze mehr.
Weil also ich schon.
Nicht ablehne.
Also ich schon. Ich habe Ankerkraut damals in meinem Laden als einer der ersten. Da waren die noch nicht bei Edeka und so. Da habe ich Ankerkraut schon in meinem Laden damals verkauft. Und ich liebe einfach Ankerkraut. Und also wenn du jetzt darauf gehst, was du alles nicht mehr kaufen kannst oder jetzt mal abgesehen mal von Nestle oder sowas. Du kannst ja auch, also das ist ja, was willst du denn dann irgendwie noch kaufen? Also wie moralisch willst du dich denn noch bewegen?
Naja, aber heute sind wir ja wirklich mal richtig konfrontativ unterwegs. Also ich würde das für mich schon entscheiden wollen, ob ich das
mache. Ja, das kannst nicht. Du ja auch.
Ich erwarte das nie von niemand anderem. Und ich genau. bin auch nicht und diejenige, die dann sich auf Facebook oder wo auch immer jetzt oder Instagram hinstellt und sagt, ja, ihr seid alle schlecht, weil ihr das macht.
Genau.
Ich
und das ist
für mich persönlich entschieden, ja. ich möchte das nicht mehr machen.
Das finde ich auch völlig legitim. Finde ich völlig legitim. Aber ich finde so dieses Anprangern von anderen Menschen im Internet lehne ich sowieso komplett ab. Also ich finde dieses sich einer großen Masse anzuschließen, auf eine Firma zu gehen, um auf einzelne Menschen zu gehen, schlägt mein moralischer Kompass aber komplett in eine andere Richtung, weil ich das ganz, ganz furchtbar finde. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Also dieses, es ist teilweise wie so eine Hexenverbrennung, habe ich manchmal das Gefühl. Und sobald du nur einmal so sagen würdest, ja, aber ich sehe das vielleicht anders oder ich, ne, wirst du ja Teil dieses Bösen plötzlich für alle. Und das finde ich so irrsinnig. Also das ist auch etwas, wo ich wirklich dafür teilweise auch Social Media wirklich verurteile, dass es wirklich möglich ist, auf einzelne Personen, auf also sich da irgendwie hinzustellen und die auch zu diffamieren, beziehungsweise da irgendwie eine Meinung drüber zu haben. Eine Meinung haben wir alle, auch zu Firmen, aber ob das immer alles dann in so einer Insta-Story irgendwie ablaufen muss. Und ich sag mal, wenn ich die Meinung der Masse teile, ja, dann bin ich auch in einer sehr komfortablen Situation oder Position, da passiert mir ja nichts. Da kriege ich ja nur Applaus. Da kriege ich nur Applaus. Und deswegen, ich unterstelle das jetzt einfach mal so, machen die Menschen das. Es gibt keinen anderen Grund.
Naja, und das haben wir ja vorhin kurz besprochen, dass diese Netzwerke aber genau dafür gebaut worden sind.
Genau.
Um Menschen gegeneinander aufzubringen. Und
ja.
Im Grunde, ja, Radikalisierung ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber zumindest sie halt alle so immer schön auf 180 zu halten.
Mhm.
Und damit kannst du sie halt aber gut lenken. Weil wenn jemand halt immer schon auf 180 ist, dann rennt der halt sofort los. Und dann musst du nicht erst auf ihn einreden und ihm erklären, warum er das jetzt machen soll, sondern dann hast du ihn ja schon so weit. Anstatt jemand halt erstmal sagt, nee, Moment mal, das muss ich erstmal verstehen. Also deswegen, das Social Media ist schon überdenkenswert, ob das halt in einzelnen Händen sein sollte. Nochmal kurz zur Firma. Also was ich damit gemeint habe, ist halt für mich, also meine Vorstellung von Unternehmertum war halt immer eine Firma zu gründen, die aufzubauen und dann an einen Nachfolger weiterzugeben. Also im Prinzip das klassische Familienunternehmen, wenn du so willst. Auch gerne an einen externen Nachfolger. Ich will nicht generell das Verkaufen verteufeln tatsächlich. Ich würde es persönlich für mich auch nicht ausschließen. Ich habe auch viele Jahre, finde ich, diese gemeinwohlorientierten Firmen, also die es gibt auch noch einen Begriff, ich hatte mich darüber schon mal informiert. Also man kann auch Firmen eben in Mitarbeiterhände geben. Und das sehe ich tatsächlich mittlerweile auch kritischer, weil ich natürlich in meiner Erfahrung der letzten Jahre auch festgestellt habe, nicht alle Mitarbeiter haben die gleiche Vorstellung, was man in eine Firma einbringen muss. Es gibt die mit 200% Herzblut dabei sind. Es gibt die, die einfach ihren Job machen. Und es gibt die, die sich auf der Leistung von anderen gerne ausruhen und nur das Nötigste machen. Und immer nur dann, wenn einer hinguckt und sagt, warte mal, warum ist denn das noch nicht fertig? Dann täuschen sie ein bisschen Bewegung vor. Und deswegen ist es eben, ja, also sozusagen zu sehr da die rosa-rote Brille aufzusetzen und zu sagen, okay, das wird alles total super, wenn die Firmen erstmal in den Händen der Mitarbeiter sind, dann haben wir wahrscheinlich wieder einen Sozialismus und dann geht halt doch vieles wieder einen Bach runter, weil eben genau das, was wir auch, glaube ich, am Anfang schon mal besprochen hatten, dass man sich halt wirklich mit 200% Herzblut einfach für die Firma auch einsetzen muss und dass das halt ein 24-7, das hatten wir jetzt bei den Müttern, hatten wir das ja, ein 24-7-Job ist. Und das ist halt auch, dass du halt auch diese 200% bringen musst, wenn gerade kein großes Gehalt gezahlt werden kann und gerade kein Fame am Horizont ist, sondern gerade nur Krise ist und alles hässlich ist. Auch dann musst du jeden Morgen aufstehen und sagen, nee, ich habe aber die Motivation, ich will das hier durchfighten. Das macht dann den Unterschied oft zwischen dem Unternehmer und dem Mitarbeiter. Deswegen also so ganz so sozialromantisch sehe ich es nicht mehr. und würde, wie gesagt, auch nicht mehr ausschließen, dass ich das Unternehmen verkaufe. Habe aber trotzdem grundsätzlich schon, sehe das eben kritischer mit diesen Verkäufen oder diesen hochgepimpten Start-up-Unternehmen, dann eben nur die nächsten Millionen zu machen, die ich dann wieder irgendwo reinpresse, um dann wieder noch mehr Millionen zu machen, um am Ende dann halt ein Elon Musk oder ein Mark Zuckerberg oder ein Jeff Bezos zu sein, der dann Großmachtsfantasien hat und denkt, er müsste jetzt die Welt nochmal neu gestalten, weil das jetzt seine ultimative Aufgabe von Gott ist. Weil sonst wäre er ja nicht so gut geworden und hätte nicht so viel Geld verdient. Das stelle ich halt so ein bisschen in Frage, zumal auf dem Weg dahin mit Sicherheit auch viele Menschen einen Preis dafür bezahlt haben, dass Einzelne dann so reich geworden sind. Ich würde dann mal überleiten zum nächsten Thema, ökologische, soziale und ethische Dilemmas. Also was ist man da eben bereit zu opfern? Mhm. Auch da machen wir ja im Game mit. Wir fahren alle ein Auto, weil wir das irgendwie brauchen, auch um zu existieren. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, aber wir nutzen Social Media, wir verbrauchen unfassbar viel Strom, der sicher auch nicht alles ökologisch ist. Das sind jetzt mal so die Sachen, die mir jetzt persönlich einfallen.
Ja.
Zulieferer habe ich jetzt in dem Sinne nicht aus irgendwelchen Drittländern. Ich habe tatsächlich europäische Lieferanten, soweit ich es nachvollziehen kann. Aber auch da könnte man natürlich sagen, okay, inwieweit müsste ich jetzt prüfen, geht da alles mit rechten Dingen zu? Entsorgen die ihre Grundstoffe gut? Verschmutzen die irgendwas? Bezahlen ihre Mitarbeiter ordentlich? Etc. pp. Also da würde mich da auch deine Meinung interessieren, was du davon hältst, auch wenn das wahrscheinlich ein bisschen weit weg ist von deinem Erleben. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du auch ein Beispiel aus deinem täglichen Doing.
Also für mich jetzt persönlich in meinem Business ist das natürlich, da hast du schon vollkommen recht. Ich habe ja in dem Sinne, ich habe ja keine Lieferanten in dem Sinne, als dass ich jetzt ständig irgendwas beziehe, irgendwelche Baustoffe oder was weiß ich, was man da alles so haben kann. Allerdings habe ich für jemanden mal gearbeitet, und zwar ging es da um dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz oder sowas.
Ja, genau.
Genau, also das bedeutet ja, das ist ja irgendwie seit Anfang 2024, glaube ich, für Unternehmen relevant, die über 1000 Mitarbeiter haben, dass sie diese Lieferketten nachweisen müssen. Jetzt mag man ja denken, ja, das interessiert mich jetzt ja vielleicht nicht oder es tangiert mich jetzt nicht, also mich persönlich tatsächlich jetzt erstmal nicht. Aber auch kleinere Unternehmen kann es natürlich tangieren, aufgrund dessen, dass sie in dieser Lieferkette sind. Und wenn sie...
Weil die Großen das natürlich durchreichen.
Genau, und das heißt also, die müssen dann natürlich auch in ihrer Lieferkette nachweisen, dass jedes Unternehmen, mit dem sie dann zusammenarbeiten, auch gewisse Sachen einhält. Also das ist ja, es hat ja was damit zu tun, dass du jetzt Kinderarbeit kennst. Das ist wahrscheinlich vielleicht so ein Schlagwort. Also was kann das noch sein? Also Kinderarbeit ist ja nur, ich sag mal, ein Beispiel. Genau, also diese ganzen Geschichten. Da kann man natürlich dann auch als kleines Unternehmen plötzlich in so einer Lieferkette sein und es wird dann alles.
Was musstest du da machen?
Es ging um also, Übersetzung. Ja, es ging um Übersetzung dafür.
Okay.
Und es gibt ja tatsächlich Unternehmen, die Unternehmen beraten, dass sie halt auch in diese Greenwashing-Falle auch nicht reingeraten, sozusagen. Weil das natürlich auch was ist, wo du natürlich auch aufpassen musst, ne? Also auch das ist ja etwas, was ja einerzeit, also ja, wie soll man das sagen, auch modern geworden ist, dieses Greenwashing. Ja. Und wo man dann nachher sagen muss, hat jetzt eigentlich, ist das eine Abhängigkeit irgendwie, ne? Also dieses, ich pflanze einen Baum, ne? Wenn du das oder das kaufst oder sowas, dann ist das natürlich irgendwie eine Form von Greenwashing wahrscheinlich.
Also wir machen zwar unökologische Produkte, aber wir kaufen uns frei, indem wir dann Bäume pflanzen dafür.
Genau. Ja, also diese ganzen Geschichten. Aber mehr bin ich, also tatsächlich tiefer bin ich in dem Thema dann auch nicht wirklich drin. Ich weiß auch nicht, inwiefern, das kannst du vielleicht eher sagen, inwiefern dein Unternehmen das...
Du könntest ja zum Beispiel, also das fällt mir jetzt gerade spontan ein, es gibt ja zum Beispiel solche Plattformen wie Fiverr. wo dann Freelancer, oder Fiverr, Entschuldigung, wo dann Freelancer für relativ schmalen Taler ihre Leistungen anbieten, und wo man weiß, also eine Logoentwicklung für, keine Ahnung, 30 Euro ist jetzt vielleicht nicht so angemessen, weil es einfach eine viel größere Leistung ist, die aber gar keine andere Chance haben, weil sie sonst halt einfach nicht beauftragt werden, beziehungsweise andere, die halt das meinetwegen aus Spaß freiwillig in ihrer Freizeit machen, das halt für 30 Euro machen können, weil sie halt einfach Spaß dran haben, und andere, die davon wirklich leben müssen, die müssen, haben dann das Nachsehen. Bei Fotografen ist es ja auch ganz oft so, dass viele Hobbyfotografen, wieso lachst du da?
Ja, weil es so typisch ist, so dieses, ach übrigens, ich heirate nächstes Jahr im Juli, du hast doch so eine tolle Kamera, hast du nicht Lust, ein paar Bilder zu machen? Das ist so.
Ja, also tatsächlich gibt es einige, die das halt, die haben einen festen Job und die sind schon, also von der Technik her, professionell unterwegs und die können richtig gut Fotos machen, weil sie auch viel Übung haben, müssen aber halt davon nicht leben.
Genau.
Und nehmen dann halt wahnsinnig niedrige Preise. Und machen damit aber den niedergelassenen Fotografen halt richtig das Leben schwer.
Sollte das dann verboten werden?
Und das ist jetzt die Frage. Also ich meine, würdest du zum Beispiel dir eine VA suchen, gesetzt im Fall, du bräuchtest, oder irgendeine eine Dienstleistung, oder du würdest halt so ein Logo haben wollen oder irgendwas, und würdest sagen, ja, eigentlich weiß ich, dass ich da jetzt Preisdumping mache, aber ist mir scheißegal. Für mich kostet es 30 Euro und Gott sei Dank, dann habe ich da jetzt keine Aufwendung. Oder würdest du da schon sagen, das wäre mir dann schon wichtig, dass ich, entweder mache ich es dann lieber selber, wenn ich es mir nicht leisten kann, oder ich möchte schon, dass ich auf der anderen Seite jemanden beauftrage, von dem ich weiß, dass er davon auch gut leben kann.
Ich finde, das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich habe das tatsächlich für mich so noch nie in Anspruch genommen. Ich glaube auch, dass so Marktplätze wie Fiverr auch in Zukunft, dass es die nicht mehr geben wird, das hat was mit KI zu tun. Viele Sachen, die da angeboten werden, kannst du wahrscheinlich in dem Preissegment dann auch, also in der Qualität dann auch dir selber generieren. Wahrscheinlich irgendwie. Andererseits hast du natürlich dann auch die Leute, die zum Beispiel aus Indien arbeiten oder Thailand oder ich weiß nicht was. Ich finde, das ist ganz schwierig. Und ich habe immer so, eigentlich war ich immer auf dem Standpunkt, nee, Arbeit muss auch immer angemessen bezahlt werden. Vielleicht muss man aber auch gucken, wo jemand vielleicht gerade steht. Das heißt, wenn ich jetzt jemand bin, der sehr erfolgreich ist in dem, was er tut und auch damit auch gutes Geld verdient, finde ich, dann ist es, ist mein moralischer Kompass zu sagen, suche ich mir was Richtiges, bezahle das anständig. Wenn ich jemand bin, der sich vielleicht gerade was aufbaut, der tatsächlich sehr wenig Geld hat für irgendwas und sich dann jemanden zu holen oder jemanden zu beauftragen, der dem das, ich sag mal so vom Verhältnis her, das aber eigentlich wieder stimmt, ja, finde ich es menschlich. Ob das moralisch alles in Ordnung ist, kann ich, also wahrscheinlich auch nicht, aber ich finde es menschlich und ich finde es auch nachvollziehbar. Wir dürfen uns, glaube ich, alle nicht immer päpstlicher irgendwie verhalten als der Papst irgendwie. Also es ist in dem Moment, wo ich irgendwie sage, ich habe irgendwie wenig oder ich suche mir halt jemanden, was weiß ich, der auch vielleicht gerade anfängt, der vielleicht meine Dienstleistung gebrauchen kann und wir tauschen uns. Wir machen praktisch wie so einen Tausch. Ich sag jetzt mal, ich schreibe dir einen Text und du machst mir ein Logo.
Mach dir einen Wandschutz.
Also das ist ja auch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, ich finde, sobald man ein wirtschaftliches Standing hat, wäre mein moralischer Kompass letztendlich dahingehend, dann bezahl auch die Leute anständig.
Moral muss man sich leisten können. Nein, Spaß. Aber ich würde eigentlich mal so zusammenfassen wollen.
Gott, stehe ich denn jetzt wieder da?
Nein. Du hast schon recht. Und ich glaube tatsächlich, dass wir gerade in, das würde ich jetzt mal so als Schlusswort einleiten, dass wir gerade in unfassbar verändernden Zeiten stecken. Die Geschäftsmodelle ändern sich wirklich in kürzester Zeit. Ich meine, wenn man schon alleine überlegt, wann haben wir denn das erste Mal von Startups gehört? Vor 10 Jahren ungefähr?
Ja, würde ich sagen.
So in dem Dreh, so und das heißt also, wir müssen ja auch unseren Kompass und das, was wir gut finden, immer wieder neu ausrichten. Und Leben ist Veränderung. Und letztendlich ist auch Moralveränderung. Also wir können ja auch vor 100 Jahren zurückgehen, dann hätte man uns für unmoralisch empfunden, weil wir hier einfach eine Show machen als Frauen, nicht sitzsam quasi am Herd und mit den Kinderchen sind, sondern hier einfach so uns in den Vordergrund schieben. Also von daher, das sind auch Dinge, die sich verändern. Ich glaube, dass jeder Mensch einen ganz guten Kompass hat in sich, wo es Grenzen, richtig echte, richtige, feste Grenzen gibt, wenn man zum Beispiel anderen Menschen schadet. Aber dass eben gerade Business im Moment wirklich extrem durch die Mangel gedreht wird, dass KI nochmal richtig alles verändern wird. Auch da haben wir gestern mal ein kurzes Gespräch gehabt, dass jetzt also in der Filmbranche das auch so krass ist, dass die gar nicht mehr wissen. Also das bricht wohl gerade ziemlich zusammen und viele, die in der Filmbranche arbeiten, verlieren gerade ihre Jobs. Mhm. Haben aber das Problem, dass sie gar nicht so richtig wissen, was sollen sie dann stattdessen jetzt machen, weil man nicht so richtig einschätzen kann. Also alles, was im Randgebiet ist, könnte jetzt demnächst durch KI auch alles wegrationalisiert werden. Und das schafft natürlich eine Situation der Unsicherheit. Und wir müssen die Dinge halt mal ausprobieren. Wir müssen gucken, wie die funktionieren und müssen dann theoretisch als Gesellschaft irgendwann sagen, ja, okay, war ein Versuch, war scheiße, lassen wir wieder. Ist natürlich in seltensten Fällen so, dass es komplett gelassen wird. Meistens gibt es einen riesen Hype und dann geht es halt irgendwann auf so ein niederes Niveau dann wieder runter, auf so ein beruhigtes. Und ja, so sehe ich das halt auch mit dem Gewinnstreben und Wachstum um jeden Preis. Ich denke, wir werden, also entweder setzt uns die Natur irgendwann einen Schlusspunkt hinter das Wachstum gesamtgesellschaftlich oder wir werden gemeinsam da einen Weg finden müssen, dass es A für alle Menschen ausgeht und am Ende aber natürlich auch für die Natur, weil wir haben eben nicht unendlich Ressourcen. So.
Das wollte ich gerade sagen. Das war ein Schlusswort. Ja, hast wahrscheinlich recht.
Aber ich gebe dir recht, wir sollten nicht zu moralinsauer sein.
Ja.
Sondern eben. Und jeder soll für sich für die Entscheidung treffen und die, was er machen möchte und wie weit er gehen möchte.
Und ich finde auch.
Dann
genau. Richtig. Richtig, also bitte, also muss ich echt sagen, immer erstmal bei sich selber schauen, bevor man immer auf den anderen rumreitet. Also das, finde ich, ist so eine Angewohnheit geworden, die mir wirklich teilweise echt sauer aufstößt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir immer den moralischen Zeigefinger erheben gegen andere und nie gegen uns selbst.
Aber wie heißt es so schön, wenn ein Finger auf den anderen zeigt, zeigen drei auf dich selbst?
Ja, aber weißt du, das stimmt schon, aber gut, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz neues Thema, das wir jetzt heute auch nicht mehr aufmachen sollten. Aber das ist tatsächlich, was mich auch wirklich richtig sauer machen kann. Jetzt wollen wir uns alle mal wieder beruhigen.
Und wir bedanken uns.
Genau, fürs Zuhören, vielen Dank,
dass ihr wieder dabei wart, dass ihr uns ausgehalten habt.
Und vielleicht mal. Also mich würde echt die Meinung der Hörerinnen und Hörer tatsächlich wahnsinnig interessieren. Wo ist denn euer moralischer Kompass oder wie seht ihr das? Kauft ihr Ankerkraut von Nestle, so wie ich? Macht das jemand außer mir?
Stimmt.
Bestimmt. Bestimmt.
Also, wir hören uns nächste Woche wieder im altgewohnten Rahmen. Und ja, Glöckchen läuten, Sternchen geben, kommentieren, liken, teilen, recommenden. Bitte, bitte alles. Ihr wisst, ihr unterstützt uns unfassbar damit.
Macht's gut, bis bald. Ciao.
Das war's für heute bei Business Blabla. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann
gib uns 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcast. Dein Support hilft uns, noch mehr Business-Heldinnen zu erreichen.
Quatsch mit uns auf Instagram @business.blabla. Jede Folge hat ihren eigenen Post. Check das Datum und tausch dich mit uns aus.
Schön, dass du dabei warst. Und denk dran, wir piepsen nichts raus, also sei auch du einfach echt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.